AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zur 21. Episode von AI in Finance, unserem Unplugged-Podcast von Mike und mir, Sascha, zum Thema künstliche Intelligenz im Zahlungsverkehr, im Banking und in Fintechs. Dieses Mal live und in Farbe. Wir sitzen in Frankfurt bei der AI in Banking. Das ist so die kleine Schwester des berühmten Bankengipfels, so der Konferenz, die einmal im Jahr vom Handelsblatt organisiert, zusammen mit Euroforum, alle wirklich tollen SpeakerInnen und Speaker auf die Bühne bringt. Wir haben schon Christian Sewing gesehen, wir haben Valentin Stalf gesehen, Sven Deglow von der DKB spricht nachher auch noch und ganz viele andere Vertreter. Und Mike und ich durften schon auf der AI in Banking in dem anderen Venue auch gerade auf der Bühne sein. Darüber reden wir auch gleich noch ein bisschen. Ist so ein bisschen das Klassentreffen der Branche hier, oder?
Ja, Klassentreffen passt schon. Vor allen Dingen, ich würde eher sagen, das Lehrertreffen, weil die ja alle etwas älter sind, die hier sind, die Menschen, und auch etwas gediegener. Klassentreffen findet ja dann in 2 Wochen statt bei der Banking Exchange. Aber du hast absolut recht, Sascha, hier treffen sich viele, viele Menschen. Und wir hatten die Gelegenheiten, über ja die KI-Exzellenz zu sprechen. Also wie findet man die richtige Strategie auf, du hast es gerade gesagt, auf dem kleinen Side-Event. So klein war es jetzt auch ehrlicherweise nicht, ja, aber ist schon richtig verglichen mit dem Bankengipfel etwas kleiner. Und da haben wir drüber gesprochen mit tollen Speakerinnen und mit tollen Diskutantinnen und Diskutanten. Da machen wir gleich nochmal eine Verlängerung zu. Aber bevor wir loslegen, Sascha, schauen wir mal, was die News in den letzten Tagen gebracht haben, beziehungsweise welche News es gab. Und ich habe 1-2 Sachen mitgebracht, nicht so dramatisch viele, to be honest, lag auch daran, dass wir hier ein bisschen was vorbereiten mussten, aber nichtsdestotrotz 1-2 spannende Dinge haben wir. Es gibt ein sehr unterhaltsames Video von den Kollegen von Heise, CT, ich weiß es immer nicht, CT 3003 ist es, glaube ich. Sei es drum, die testen dort ein kleines Tool namens OMI, also wie die OMI, ja, ist das Schelm, wer Böses dabei denkt. Und was ist das? OMI ist eine Halskette, die nicht sonderlich hübsch ist, ein quaderähnlicher Gegenstand, der um den Hals hängt und 24 Stunden einfach alles aufzeichnet. Also ein sehr langer Sprachmemo mit eingebauter Karte und lädt das natürlich immer wieder in die Wolke hoch. Und das Erschreckende, also neben der Tatsache, dass man natürlich gegen jegliche Compliance-Regel dieser Welt verstößt und Datenschutzbestimmungen sowieso, das Ding kommt natürlich nicht aus Europa, sondern aus Asien, ist es so, dass die Erkennung, also das, was dort erkannt wird, die Gespräche, das Transkribieren als auch das Zusammenfassen der Gespräche, erschreckend gut sein soll. Also die haben das getestet und sagen, das Ding ist eigentlich wirklich super gut, auch für einen Business-Einsatz. Leider ist es halt alles andere als so richtig legal. Man müsste eigentlich seinem Gesprächspartner, Gesprächspartnerin immer darauf hinweisen, Junge, du wirst hier gerade aufgezeichnet. Aber interessant insofern, weil wir natürlich jetzt auch Technologien erleben, wo man nicht so genau weiß, helfen sie oder schaden sie. Ich weiß nicht, wie du drauf guckst. Auf der einen Seite, wir sind in vielen Meetings, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wir sind in vielen Meetings und es gibt so Meetings, da weiß man nach 10 Minuten nicht mehr ganz genau, was am Anfang war. Nicht, weil die so langweilig sind, sondern weil wir so überarbeitet sind natürlich. Und da ist natürlich ein Tool, was das aufzeichnet, erfasst, zusammenfasst, total hilfreich. Auf der anderen Seite möchte ich, dass mein ganzer Tag zusammengefasst wird. I don't know.
Das ist halt echt verrückt. Also ich teste ja jetzt seit, glaube ich, 3 Monaten die Copilot-Funktion in Microsoft Office, vor allem tatsächlich auch in Microsoft Teams. Und da kannst du halt auch nach dem Einholen der Zustimmung von allen TeilnehmerInnen einmal alles transkribieren, zusammenfassen lassen, Action-Items aufbereiten lassen. Und das ist wirklich cool. Aber genau, was du sagst, es muss halt in gegenseitigem Einverständnis sein. Und ich bin gerade auf der Webseite von OMI, omi.me. Und das Video, was sich automatisch abspielt, da geht es um Financial Report Submission, wo es halt irgendwie darum geht, ne, wie ist irgendwie gerade mein aktueller Kontostand und Co. Und das, der erste Claim, der ins Auge fällt, ist designed with privacy in mind. Was halt ein totaler Bullshit ist, wenn du genau das halt irgendwie Revue passieren lässt, was du gerade erzählt hast. Also wir sind gespannt, ich werde es erstmal nicht bestellen, weil alle Hardware, die du bisher in den letzten 6 Monaten zumindest virtuell hier angeschleppt hast, ist entweder pleite oder ein Rohrkrepierer, aber wir beobachten das mal.
Ja, anders als deine Apple Vision, danach bist du pleite, wenn du sie gekauft hast, aber gut, da warte ich ja noch auf einen ausführlichen Test. Du hast immer noch keine Anprobe gemacht, nehme ich an. Du weigerst dich noch, okay. Eine andere witzige Nachricht. Hast du früher Spiele gespielt, Computerspiele?
Ganz selten. Ich war ja der Typ draußen Bude bauen und Fußball spielen.
Na, komm, sei ehrlich.
Ja, wirklich.
Nicht mal Konsole?
Ja, so ein bisschen, aber halt, also ne, C64 war ich mal eine Weile verliebt, aber als Ostkind war ich jetzt auch nicht so derjenige, der
stimmt,
halt so wahnsinnig
mit ja
der
nichts.
Technologie in Kontakt gekommen
okay
ist, sehr früh.
Aber Doom kennst du als Spiel?
Kenn ich als Doom.
Klassiker. Ja. Doom ist ja immer so ein Running Gag, weil man versucht ja das Spiel, also Ego-Shooter Doom, auf allen möglichen Devices zu portieren. Läuft übrigens auch auf dem Thermomix.
Und auf der Omi.
Kein Spaß, ja. Aber was hat man getan? Es gibt ein neues Projekt. Das packen wir natürlich in die Shownotes mit rein, in GitHub-Seite. Und das Interessante daran ist, dass man es geschafft hat, der AI zu sagen, generiere mir das Spiel, also das komplette Spiel Doom, mit den Levels, mit dem Design, mit der Grafik, mit allem drum und dran. Und das ganze Thema ist als spielbare Version herausgekommen, ohne dass es irgendeinen Level-Designer gab, ohne dass es irgendjemanden gab, der wirklich Hand angelegt hat und Code geschrieben hat. Das hat die komplette AI gemacht. Und das Spiel, jetzt muss man dazu sagen, Doom ist der erste oder der bekannteste Ego-Shooter, muss man sagen, super bekannt. Und natürlich die Large-Language-Modelle, die darauf trainiert sind, kennen das. Und was herausgekommen ist, ist quasi eine 1-zu-1-Kopie. Also die Effekte, es passt alles.
Aber ist es dann das Ende von diesen Game Studios?
Ich weiß nicht, ob es das Ende ist. Es hilft auf jeden Fall dabei, dass wir mehr Spiele wahrscheinlich sehen werden. Die Frage ist auch hier, das ist so ein bisschen wie mit dem Thema Content. Das ist die gleiche Frage, haben wir uns ja auch schon gestellt. Sind eigentlich die LLMs das Ende des Journalismus oder das Ende von Content? Weiß ich ehrlicherweise noch nicht. Momentan ist das, was man liest, nicht immer richtig gut. Und man liest auch immer noch und man sieht auch immer noch, dass es von einer Maschine erstellt wurde. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es ein wertvolles Werkzeug. Und so wie wir viel mehr Content erleben und unterschiedlichsten Arten von Content, werden wir auch, glaube ich, in der Spieleindustrie die ein oder andere Entwicklung
cool
sehen.
Cool, spannend.
Total. Also es ist ein witziges Video. Schaut es euch an. Wir packen es natürlich in die Shownotes. Ja. Dann OpenAI, unser Lieblingsdauerbrenner-Thema, das Unternehmen, welches das alles mal irgendwie so richtig losgetreten hat, mit dem wir uns hier beschäftigen, hat ein neues Modell vorgestellt mit dem wohlklingenden Namen Erdbeere, Strawberry. Kannst du da was zu sagen?
Ja, es ist ja in dieser Investorenpräsentation auch diese Woche so ein bisschen irgendwie eingeflochten. Also es gibt so dieses neue, sehr angeblich innovative Modell namens Strawberry. Und das Modell, das hatte zuvor diesen Codenamen Q-Star. Da haben wir einmal vor, glaube ich, 2 oder 3 Editionen schon mal drüber gesprochen, dass es ein potenzielles Nachfolge-LLM geben soll.
War es nicht das, was als AGI auch?
Genau, Q-Star war das erste AGI, wurde dann nochmal so ein bisschen irgendwie weich gewaschen und sollte dann einfach so ein Nachfolgemodell von 4, gegebenenfalls 5 sein. Mittlerweile heißt es Strawberry. Und es soll dieses Mal, wie immer, signifikant verbesserte Fähigkeiten im Bereich vor allem beim Reasoning aufweisen. Also ne, es kann besser Mathematik, es kann besser Logikprobleme lösen. Und das ist wohl ein sehr leistungsstarkes Modell, was wohl im Herbst bereits auf den Markt kommen soll. Wir haben es vorhin schon auf der Konferenz gesagt, ganz sicher erstmal nicht in Deutschland und Europa, aber wir schauen es uns dann gerne mal an. Und in diesem Zuge von Strawberry gab es sogar noch ein zweites Modell, was veröffentlicht wurde. Das ist dieses Star-Modell, nennt sich das. Und das basiert offenbar auf den Vorarbeiten von diesem ausgeschiedenen Chefwissenschaftler Ilya Sutskever, ne? Mit dem haben wir uns ja mal beschäftigt. Star steht für Self-Taught Reasoner. Und das nennen KI-Forscher ja diesen Ansatz, der mehr Planung und Logik ermöglichen soll. Und wahrscheinlich ist auch Strawberry basiert direkt quasi auf diesem Modell. Und was jetzt auch nochmal kolportiert wurde diese Woche, ist, dass anstelle von GPT-5 die nächste Generation in dieser GPT-Familie wohl Orion heißen soll und dann auf diesem Strawberry oder auf der Technologie von Strawberry dann basieren soll. Und das zeigt halt jetzt auch schon so ein bisschen diese Entwicklung, dass einfach horizontale Modelle zunehmend durch so eine Mix of Experts-Schicht so ergänzt werden, ohne dass du jetzt immer und immer wieder ein neues, riesengroßes Modell mit Milliarden an Parametern bauen musst, weil das ist ja auch einfach so ein Thema. Immer wenn jetzt ein neues Modell kommt, es kam jetzt diese Woche wieder ein neues von Mistral, dann kannst du gefühlt alle anderen proprietären Modelle zumindest kurz wegwerfen, die ja für viele Milliarden Euro oder Dollar halt trainiert wurden, weil das dann das Beste ist und das Beste wollen halt immer auch alle gleich nutzen.
Spannend. Dann hab ich noch was mitgebracht. Alexa.
Ich hasse sie.
Ja, Nichtsdestotrotz arbeitet Amazon nach wie vor an Alexa, und um etwas Ehrenrettung zu betreiben, sie waren ja auch tatsächlich die Ersten, die das ganze Thema Voice Assistant so ein bisschen alltagstauglich gemacht hat. Wenngleich Alexa jetzt nicht so super helle war und eher geeignet ist, muss man ja noch sagen, um Licht an- und auszuschalten und vielleicht was bei Amazon zu bestellen. Im Oktober soll es aber weitergehen. Es soll eine kostenpflichtige Variante geben von Alexa mit dem wohlklingenden Namen Remarkable. Start, glaube ich, zunächst einmal nur in den USA mit einer monatlichen Gebühr zwischen 5 und 10 Euro. Was Dollar. Was ist jetzt daran so spannend? Nicht die Tatsache, dass da was Neues kommt, sondern die Tatsache, dass Amazon bei dem Thema AI nicht auf Inhouse-Entwicklung setzt, sondern auf Anthropic. Arbeiten also bei der nächsten Version von Alexa mit Anthropic zusammen und nicht auf die Eigenentwicklung. Warum, wieso, kann ich nicht ganz genau sagen. Hat vermutlich mit der Qualität zu tun und manchmal natürlich auch mit der Verfügbarkeit. Also make or buy, und in dem Fall scheint buy günstiger zu sein.
Na, und es könnte uns auf jeden Fall wieder ein Stückchen näher zu diesem Personal Assistant bringen, den wir ja auch schon jetzt mehrfach hier auch im Podcast besprochen haben und den wir ja immer noch nicht sehen. Zum einen, weil Apple Intelligence auch in den US noch nicht so weit ist, dass es wirklich als neue Siri ausgerollt wird, und in Europa aufgrund von Digital Markets Act und EU AI Act auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile länger nicht auftauchen wird. Aber es ist zumindest mal wieder ein weiterer Schritt.
Auf jeden Fall. Dann habe ich noch ein bisschen was zum Thema, da bist du ja eigentlich tiefer drin und ich hoffe, ich erwische dich jetzt nicht auf dem falschen Fuß, das Thema Funding, Finanzierungsrunde OpenAI. Ich habe hier nur die Headline, OpenAI Finanzierungsrunde lockt Nvidia, während Big Tech sich auf ChatGPTs stürzen. Ja,
ja, dann lass mich deine Headline etwas füllen. Ja. Also ich glaube, was ist passiert? Es gab eine neue, also es gab eine Secondary-Transaktion von Altinvestoren. Das macht man manchmal, um bestehende Anteile quasi halt rauszuverkaufen. Und OpenAI hat diese Anteile zu einer Bewertung von ungefähr 100 Milliarden US quasi angeboten, und Sam Altman sammelt nun auch frisches Kapital. Und letzten Gerüchten zufolge könnten mittlerweile auch dann Nvidia und auch Apple an dieser Finanzierungsrunde teilnehmen. Das wurde, glaube ich, von Bloomberg gestern oder vorgestern geschrieben. Und für Apple wäre das natürlich ein sehr bedeutsames Investment, jetzt auch im Bereich künstliche Intelligenz. Darüber haben wir im Frühling auch intensiv gesprochen, dass Apple gefühlt so auch im Merger and Acquisitions Bereich gar nicht so umtriebig ist wie all die anderen. Aber die ziehen jetzt offensichtlich nach. Und der Kapitalbedarf von OpenAI ist ja immer noch immens, ne? Darüber streiten sich ja auch immer noch viele. Das Unternehmen verbrennt mittlerweile 5 Milliarden US jährlich, hat jetzt, glaube ich, schon 13 Milliarden insgesamt investiert an der Stelle. Man muss aber auch sagen, die haben ja ein Recurring Revenue gehabt haben eins prognostiziert für dieses Jahr von 4 Milliarden US, also tatsächlich fast Cashflow-positiv, wenn man so sagt. Und da ist halt die Frage, gelingt es dem Unternehmen, diesen Umsatz weiterhin so schnell zu steigern, dann wäre natürlich auch eine Bewertung von irgendwie 100 Milliarden gerechtfertigt. Und auch dieser potenzielle Deal mit Apple dürfte natürlich OpenAI dann einen, ja, ich würde sagen, zusätzlichen Schwung für die Finanzierungsrunde geben, weil aktuell ist OpenAI ja noch der exklusive Partner von Apple und erreicht dadurch natürlich auch viele, viele neue Nutzer. Allerdings hat Apple auch schon angekündigt, seinen Nutzern ja in Zukunft möglicherweise dann die Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Modellen zu lassen, und das werden wir beobachten. Was aber auch spannend ist, dass auch Microsoft als potenzieller dritter Big Tech Player sein bestehendes Investment von aktuell noch 13 Milliarden US-Dollar Investment auch nochmal aufstocken könnte. Da haben ja Bestandsinvestoren immer die Pro-Rata-Möglichkeit. Das heißt, die können auch an so einer Finanzierungsrunde immer entsprechend mitmachen, ohne dann zu verwässern. Und ja, damit könnten sie halt irgendwie deutlich über 100 Milliarden bewertet werden. Und das ist schon sehr, sehr spannend, finde ich.
Absurde Zahlen für mich nach wie vor, die man da hört. Und ja, nach wie vor, ja, ich wiederhole mich, muss ich gleich rausschneiden. Absurde Zahlen.
Ja, und vielleicht noch eine Sache auch, also ich habe mir schon Gedanken gemacht, bei Nvidia ist es ja irgendwie klar, ja, ne, die profitieren weiter vom KI-Boom, hat natürlich auch mit dem Geschäftsausblick eine sehr hochgesteckte Erwartung. Das heißt, jede Partizipation von Nvidia, was KI irgendwo angeht, was auch nicht direkt immer das Chipgeschäft sein muss, ist bei den Anlegern gern gesehen. Aber wenn du dich halt irgendwie fragst, warum das auch mit Apple und OpenAI so gut klappt, dann glaube ich schon, dass die Integration auch von OpenAI Technologie in Apple und auch in Microsoft-Applikationen OpenAI einfach eine riesige Reichweite verschafft und damit natürlich auch eine, keine Ahnung, viele Milliarden oder Billionen neue Datenpunkte, mit denen sie wiederum ihre Modelle trainieren, feintunen und dann auch in die Inferenz geben können. Weil auch da vielleicht letzter Satz, wir haben das ja schon mehrmals hier auch besprochen, damit kommt ja OpenAI auch um dieses berühmte Habsburger Problem, also dieses Inzestuide, einfach so ein bisschen vielleicht herum, wenn es die nächsten Modelle nach GPT-4o dann auch so trainiert, dass es einfach eine deutlich bessere Marktposition dann hat aufgrund von völlig neuen Datenpunkten. Wir schauen mal.
Ich habe noch eine letzte Nachricht, wenn du noch was hast, aber ich habe auf jeden Fall noch eine letzte Nachricht, nämlich von Meta in dem Fall. Und da gibt es einen interessanten Artikel, den wir verlinken werden. Meta hat, oder vielmehr das Large Language Model von Meta, das LLama, wurde in den letzten 12 Monaten 350 Millionen Mal heruntergeladen und damit 10-mal mehr als im Jahr zuvor. Was natürlich jetzt nicht so ungewöhnlich ist, weil es gab es ja davor noch nicht so lange. Nichtsdestotrotz beachtliche Downloadzahl. Und in einem letzten Earnings Call hat Mark Zuckerberg dann auch ein bisschen Ausblick gegeben, wo die Reise hingeht bei Meta, insbesondere wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Also das ganze Thema Monetarisierung der Daten. Ganz interessant. Und was im gleichen Earnings Call auch rausgekommen oder erwähnt wurde, ist die Tatsache, dass wohl viele Finanzinstitute und Banken, ob das jetzt für Europa gilt, mag ich nicht zu beurteilen, aber zumindest in den USA eben auf LLama setzen, zumindest damit jetzt gerade rumspielen. Kann natürlich sein, es ist Open Source, jeder kann es nutzen, relativ unkompliziert. Vielleicht ist das der Hintergrund, genaues kann ich dazu aber nicht sagen.
Aber das sind schon beachtliche Zahlen, ne? Also 350 Millionen, das ist schon heftig. OpenAI hat, ich glaube, vor 2 Wochen im Earnings Call berichtet, dass ChatGPT jetzt mittlerweile 200 Millionen Weekly Active User hat. Das ist auch krass, ja. Und dass 92% aller Fortune 500 Unternehmen Produkte von OpenAI in ihrer Monthly Nutzung haben. Das ist auch interessant.
Scheint ein Thema zu sein, das Thema AI. Du hast noch ein mini kleines Angebot mitgebracht für unser Lieblingstool.
Ja, aber ich glaube, du musst dich da reinnerden, weil ich habe es ehrlicherweise nicht gefunden.
Okay.
Ich habe gesehen, dass Perplexity Pro, was ja auch richtig Geld kostet, für LinkedIn Premium Abonnenten für ein Jahr kostenlos angeboten wird, aber ich finde es tatsächlich nirgendwo.
Das würde
es
mich
hat ja
einen
Wert von $200.
Ja, ne? Das würde mich aber nicht mal wundern, weil das gleiche Angebot gibt's auch von der Telekom für Magenta Kunden. Wenn du in der Magenta, mein Magenta App bist, konntest du dir, ich weiß nicht, ob es noch geht, Perplexity ebenfalls für ein Jahr kostenlos holen.
Ja, ich habe es gesucht, ich habe es nicht gefunden, aber vielleicht findet eine versierte Hörerin oder Hörer das irgendwie über LinkedIn, weil ich glaube, da können viele von uns auch partizipieren. Und aktuell habe ich ein Modell, was ich regelmäßig bezahle.
Ja, das stimmt. Und Perplexity, also ich nutze es tatsächlich inzwischen sehr viel regelmäßiger als ChatGPT, hat einfach mit der Tatsache zu tun, dass es eine sehr, sehr gute Online-Suche gibt und darüber hinaus die Quellenangabe vernünftig verlinkt wird. Das Einzige, was mich an Perplexity so ein bisschen, stört, also alles, was mit Sprache zu tun hat, kann man das Ding zumindest in Deutschland noch in die Tonne treten.
Ja, das stimmt. Ja.
Gut, wir wollten aber nicht nur über die Nachrichten sprechen, sondern wir hatten eben, Sascha hat es gesagt, in der Intro eine Panel-Diskussion und haben auf diesem Panel zum Thema KI-Strategie oder KI-Exzellenz gesprochen. Genau, auf dem Weg zur KI-Exzellenz, vielen Dank. Von der Strategie zur Implementierung. Und zu Gast waren die Dr. Victoria Danzer, sie ist Partner bei Roland Berger. Darüber hinaus die Sina Wulfmeier von Unique, Chief Data Officer dort. Und ja, Sascha, du warst auch da. Also wir haben zu viert quasi genau über dieses Thema gesprochen. Was war denn so dein Eindruck? Also was, wenn du es kurz zusammenfassen möchtest, so drüber haben wir gesprochen.
Naja, es waren halt irgendwie 30 Minuten. Wir haben versucht, einfach sehr, sehr schnell zu sprechen, damit wir alle irgendwie unsere Punkte unterbringen konnten.
Übrigens nur 20, wir haben gezogen.
Ja, wir haben ja noch die ein oder andere Frage aus dem Publikum eingearbeitet und dann auch noch unsere eigenen Themen da gegebenenfalls nach einem guten Medientraining auch noch einfließen lassen. Na, ich glaube, wir haben halt irgendwie angefangen, uns damit auseinanderzusetzen, so welche strategischen Überlegungen Banken, Fintechs bei der Entwicklung und Umsetzung von der KI-Strategie grundsätzlich erstmal berücksichtigen müssen, ne? Und darüber haben wir dann so ein bisschen da diskutiert, dass es wahrscheinlich schon erstmal wichtig ist, eine Bestandsaufnahme zu machen, ne? Welche Geschäftsfelder könnten durch KI verbessert werden? Sollte ich es eher intern beobachten? Was ist ein klarer Startpunkt auch in der Definition von Geschäftszielen? Ist es eher halt irgendwie, ne, dass ich rausgehe und schon ein kundeninduziertes Thema mache, dass ich ein Effizienzthema gestalte, dass ich auf Ertrag gehe von Anfang an. Und da gab es schon unterschiedliche Meinungen. Das war aber so ganz spannend. Und dann haben wir uns an Use Cases rangerobbt und gar nicht mal so die üblichen, die wir ja sonst immer auch in der Diskussion haben, wenn es darum geht, ne, Betrugsprävention, Erkennung, Kreditrisikobewertung, ne, grundsätzlich alles, was so Fraud und Co. ist oder personalisierte Finanzberatung, sondern wir sind so ein bisschen eingestiegen, flach wie immer, über ne, das Thema Chatbots, so als ne, ein bisschen erzählt, wie wir das bei der DKB machen, dieses berühmte kleine oder kleinen C ins kalte Wasser stecken und einfach mal ausprobieren.
Aber was du gerade beschreibst, ist ja, wenn ich da kurz einhaken darf, ganz wichtig auch zur Herleitung. Ich glaube, das Event und das, wir waren ja schon vorher da und haben so ein bisschen Seitgespräche geführt und das ist auch exemplarisch für das, was gerade bei uns in der Branche passiert. Ich habe das in der Intro so ein bisschen versucht zu beschreiben mit, man sieht den Wald vor den ganz vielen lauter Bäumen nicht und wir neigen, und das ist auch erstmal nicht unüblich, bei neuen Technologien erst einmal in eine so beobachtende Rolle zu gehen. Na, man schaut mal, was passiert da und entscheiden, ob man da mitmacht bei dem Game, kann man sich ja immer noch. Aus dieser beobachtenden Rolle ist, glaube ich, so eine gewisse Form der Schockstarre geworden, weil man festgestellt hat, dass das Thema AI nicht mehr weggeht. Ich glaube, das ist schon angekommen, so ganz generell bei uns in der Branche oder wahrscheinlich in allen Branchen, aber man hat keinen so einen richtigen Grip oder bekommt keinen richtigen Grip daran, was ist eigentlich jetzt zu tun? Womit fängt man an? Und da war, glaube ich, das Panel sehr heilsam und hilfreich, weil wir, wie du es gesagt hast, wir haben über Use Cases gesprochen und darüber gesprochen, was passiert eigentlich. Und da kannst du ja auch vielleicht nochmal zusammenfassend sagen, was passiert denn, wenn man den, hast du gerade gesagt, den kleinen C oder den dicken C ins Wasser hält? Ich weiß es nicht mehr.
Es war der kleine C.
Ins kalte Wasser.
Ins eiskalte Wasser. Genau, also wir haben halt vor allem darüber angefangen zu sprechen dann, wie baut man denn so eine KI-Strategie eigentlich auf, ne? Und dann sind ja, es gibt ja Banken, die haben sich schon seit einer ganzen Weile mit Machine Learning, Robotic Process Automation, also RPA und auch so den ersten Predictive Analytics, Predictive AI Themen beschäftigt, ne? Das sei es im Kundenservice so ein bisschen mit der Kategorisierung oder Strukturierung von E-Mails, Attacks, aber auch ne, im Fraud, Prevention, Fraud Detection Thema, Churn Prevention, aber genau das gleiche Thema. Und diejenigen haben Data Scientists, die haben so ein bisschen Erfahrung und da haben wir darüber gesprochen, dass es für die wahrscheinlich maximal viel Sinn macht, eher so ein dezentrales Modell in den direkten Geschäftsbereichen zu verankern, weil du einfach dynamischer bist, du bist flexibler, du bist nicht so langsam und kannst einfach schnell Innovationen und Anpassungsfähigkeit haben. Aber es gibt halt einfach immer noch ganz viele, wo zwar in den C-Level-Etagen ganz intensiv darüber gesprochen wird, dass man doch endlich mal was mit KI machen müsste. Das war's dann aber auch, ja. Und da haben wir schon gesagt, da macht's ganz sicher auch mal Sinn, das erstmal zentralisiert aufzunehmen, eine Bestandsaufnahme zu machen, eine gewisse Governance und auch eine Kontrolle reinzubringen und vielleicht sogar eine externe Expertise über eine Beratung oder auf jeden Fall auch eine Technologieberatung, um eine Umsetzung zu kommen. Das Wichtigste, was wir uns aber alle sehr einig waren auf der Bühne, war, das Machen ist viel wichtiger als hypothetisch immer an diesem Theoretikum generative KI halt rumzudoktoren und tatsächlich einfach mal so ein bisschen ins Machen kommen. Wichtig ist immer so, ne, das Thema Datenschutz, Regulatorik, EU AI Act schwirrt ja wie so ein oder schwebt wie so ein Damoklesschwert immer vom Himmel. Ich glaube, da ist es wichtig, das auch zentral zu haben und nicht mit Jugendforscht anzufangen. Aber die anderen Sachen, da kann man einfach mal ein bisschen probieren.
Genau, du hast ja im Prinzip, wir haben ja unterschiedliche Dimensionen. Und da waren wir uns in der Tat, also erstens mal muss man sagen, es gab ohnehin, glaube ich, eine große Einigkeit und es gab keinen großen Widerspruch. Aber wenn man das zusammenfassend sagen kann, ist, du hast absolut recht. Also anfangen ist ganz, ganz wichtig und lieber mit was Kleinem anfangen als gar nicht anfangen. Ich glaube, das war auch eine Aussage, bevor man jetzt irgendwie ganz viel Zeit investiert in der Analyse, welches Projekt macht man jetzt, sollte man vielleicht mit was Kleinem anfangen, wie du gerade gesagt hast, was nicht wehtut. Und es gab da zwei interessante Punkte, die ich für mich mitgenommen habe, gerade beim Thema. Du hast das gerade gesagt, EU AI Act, das Thema Datenschutz ist natürlich super wichtig und spielt eine essentielle Rolle und man muss die entsprechenden Protagonistinnen und Protagonisten natürlich mit involvieren. Aber wenn es darum geht, sich mit dem Thema zu beschäftigen, kann man natürlich auch anfangen, erstmal intern Sachen umzusetzen, also intern Projekte, die eigene Wissensdatenbank irgendwie ChatGPT oder einem Chatbot zugänglich zu machen, darauf arbeiten zu lassen. Also da, wo quasi nach außen hin nichts kaputt gehen kann, Ja, natürlich muss man auch bei internen Prozessen darauf achten, dass nicht der Gehaltsnachweis von Sascha Dewald auf einmal allen zugänglich ist.
Das war ein gutes Beispiel.
Das war ein schönes Beispiel, genau. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es hilfreich, zu einem internen Projekt anzufangen, um überhaupt mal zu verstehen, was passiert da. Und das Zweite, was du gesagt hast, das fand ich ganz interessant. Da haben wir nämlich gar keine so richtige Antwort drauf gefunden oder auch nicht weiter diskutiert. Nämlich das Thema zentral versus dezentral. Also mache ich das alles selbst? Also stelle ich mir meine eigene KI-Farm in den Keller? Ja, kann man tun. Nvidia-Grafikkarten kaufen im großen Stil. Oder aber setze ich eben auf externe, mit natürlich auch den Nachteilen, die damit verbunden sind, ne?
Na, ich glaube, egal ob jetzt Banken oder Fintechs, aber Organisationen sollten grundsätzlich das Modell wählen, das am besten irgendwie zur eigenen Organisationsstruktur und auch zum Reifegrad in den Organisationen passt. Ja, wir nehmen Ich glaube, Banken sollten grundsätzlich das Modell wählen, das am besten zur eigenen Organisationsstruktur und auch zum eigenen Reifegrad bei den Themen passt. Ne? Wenn du ein Unternehmen hast mit etablierten Fähigkeiten in dem ganzen Thema Data Science, dann profitierst du ganz sicher von dezentralen Modell, während Einsteiger, wie gesagt, halt irgendwie mehr auf Zentralisierung, dann auch auf Technologiepartner und sowas setzen sollten. Aber die Governance-Frage ist schon spannend. Ja? Brauchst du eine explizite Governance-Struktur dafür? Und was wir auch, da hat uns Viktoria Danzer draufgebracht, auch so das ganze Thema ethische Überlegungen.
Ganz
bei den KI-Produkten.
Das fand ich mega spannend. Das haben wir auch, hätte man wahrscheinlich eine Stunde drüber diskutieren können. Ja. Nämlich, der Punkt war die Befangenheit. Also wenn ich jetzt der KI Daten gebe, mit Transaktionsdaten, dann muss ich natürlich auch der Maschine sagen, wie sie damit umzugehen hat. Und diese Entscheidung zu treffen und dieses Regelwerk auch ein Stück weit vorzugeben, ist eine super Herausforderung. Und da gibt's ja auch kein richtig oder falsch. Und das war auch ganz interessant, dass man gesagt hat, okay, da haben wir jetzt keine Antwort drauf, aber das ist ein Thema, womit man sich sehr intensiv mit beschäftigen kann.
Ja, vor allem, wo fängst du da halt an? Darüber haben wir halt auch gesprochen, weil also das Training des Modells, das macht man ja erstmal nicht selber, ja, zumindest in den meisten Fällen, sondern man nutzt irgendeine Variante. Die meisten fangen halt irgendwie mit GPT 3.5 oder sogar 4 an, wenn sie ein bisschen mehr Geld ausgeben wollen, von OpenAI. Aber wie wir ja auch gelernt haben, spätestens seitdem Ilya Sutskever aus dem Super Alignment Team, also dem Ethik-Team von OpenAI, weggerannt ist und zu Perplexity rübergemacht hat, ist es dort nicht so viel her mit dem Thema Ethik. Und ich glaube schon, dass man irgendwie auch in sein eigenes Modell, zumindest in das feingetunte Modell, irgendwie Richtlinien für die Implementierung aufbauen muss, regelmäßige Überprüfung und auch eine klare Verantwortungsstruktur. Wir haben dann darüber gesprochen, wie schaffst du es dann auch frühzeitig in diese Use Cases so diverse Teams aufzubauen. Und gar nicht jetzt divers nur im Sinne von Geschlecht oder irgendwie Geografie und Sprache, sondern vielmehr auch divers wirklich im Sinne von deinem Skillset, von deiner Expertise, ne? Dass du irgendwie ein Wirtschaftler mit einem Künstler, mit einem Politikwissenschaftler etc. halt irgendwie spricht. Und ich glaube auch, du musst es regelmäßig überwachen, du musst die Modelle validieren und immer wieder auch auf deine Geschäftsprozesse anpassen. Viktoria und auch Sina sagten dann auf der Bühne, es ist wichtig, dass du ganz viel Bias, also dieses Vorurteilswissen, rausnimmst, aber auch ganz viele Themen, die in deiner Geschäftspolitik und in deiner DNA auch gegenüber deinen Kundinnen und Kunden liegt, dass du diesen speziellen Bias auch reingibst.
Das ist genau der Punkt, weil du hast ja nicht nur Vorbehalte, sondern du hast auch Werte.
Ganz toll.
Und die Werte musst du natürlich auch transportieren. Jetzt warst du ja auch auf der Bühne und hast auch aus eigenem Nähkästchen ein bisschen plaudern dürfen und auch wollen, glaube ich. Ich würde tatsächlich die Frage nochmal stellen, auch an dich. Wir haben sie eben auf der Bühne ja auch kurz diskutiert. Ihr bei der DKB habt ja einfach angefangen. Also ihr habt euch irgendwann überlegt, okay, wir müssen da jetzt was machen. Das Thema ist irgendwie heiß und sicherlich bist du auch einer der Treiber bei der DKB, insbesondere bei dem Thema. Aber wie habt ihr denn die Entscheidung getroffen? Alles klar, wir fangen jetzt mit dem Chatbot für die Webseite an.
Ja, so fairerweise, ja, ich bin da ein Treiber und ich bin da ganz sicher auch jemand, der sich sehr interessiert für die Technologie und alles um Gen AI drumherum, um diesen Hype. Aber wir hatten auch schon eine sehr, sehr gute Absprungbasis. Wir haben ganz tolle Kolleginnen und Kollegen in der Bank, die sich mit Data Science beschäftigen. Wir haben ein großes RPA-Team, was halt einfach sehr viel da schon investiert hat. Vor allem beim Thema Fraud, beim Thema Churn und Co. Das heißt, wir hatten eine sehr hohe Absprungbasis und selbst unsere Bestandsaufnahme war so, ja, da ist schon richtig viel. Was wir dann aber gemacht haben, ist zu sagen, okay, wie können wir jetzt weitermachen? Und dann haben wir so ein Chapter so ein bisschen gegründet und haben geschaut, ne, das Thema EU AI Act steht ja gerade so auf dem Radar in Brüssel, wird dann irgendwann bald in die nationale Gesetzgebung gekippt und haben uns dann damit auseinandergesetzt, was wäre denn ein erster Case in all diesen großen potenziellen Anwendungsfällen? Und dann haben wir gesagt, wir wollen etwas für unsere Kundinnen und Kunden schaffen, dass es denen einfach auch ein bisschen besser geht, ja, und es ist ja schon so, dass man auch so als Haus unserer Größe mit deutlich über 5 Millionen Kundinnen und Kunden immer mal zyklisch ein paar Probleme im Kundenservice hat. Ja, das liest man in der Presse, das ist auch kein Geheimnis. Wir haben gesagt, da wollen wir aufräumen. Ne? Das soll aus der Kundenperspektive eine bessere Zufriedenheit geben. Und ohne jetzt zu viel Werbung zu machen, haben wir gesagt, das ist es dann. Darauf stürzen wir uns. Das war im September letzten Jahres. Kleines Team aufgestellt, aber tatsächlich dezentral. Ne? Wir haben gesagt, ihr geht in den Marktbereich hinein, gemeinsam mit der Servicegesellschaft DKB Service, und ihr baut mal einen POC. Daraus haben wir dann einen MVP gebaut und haben die Data Scientisten, die Entwickler zusammen da reingeschmissen und haben gesagt, jetzt macht einfach mal, und nehmen ganz viel natürlich auch die Juristen und die Datenschützer mit dazu von Anfang an. Aber wichtig ist, einfach mal machen. Es ist ja was Neues. Es ist ja grüne Wiese. Ne? Wir können uns wirklich ausprobieren. Und seit April sind wir mit dem Ding live. Das hat am Anfang, haben wir schon mal drüber geredet, nur die generischen Anfragen. Ne? Was ist ein Tagesgeldzins? Jetzt mittlerweile haben wir die individuellen Anfragen live. Das heißt, du kannst dann auch den Chatbot fragen, ne? Ich als Mike Klotz, was ist mein persönliches Limit? Was habe ich für einen Zins bei meiner Baufinanzierung? Und demnächst in der Ausbaustufe kannst du dann quasi transaktional das dann auch noch ändern über Self-Services.
Aber lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Was war denn so, wenn du dich an das Projekt so zurückbesinnst? Das wird ja wahrscheinlich nicht so super reibungslos, das wäre ja ungewöhnlich bei Projekten. Was war denn so die größte Herausforderung oder so die Hürde, wo ihr dran gestoßen seid, wo ihr vielleicht ja 2-3 Minuten länger nicht nur drüber nachdenken musstet, sondern euch mit beschäftigen? War das Regulatorik tatsächlich oder war das Technik oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
Naja, es war auf einmal alles, ne, weil es ja dann doch was Neues war. Und am Anfang waren es so die modularen und skalierbaren Architekturen, die wir auf einmal brauchten. Ja, wir sind in der Cloud. Wir haben unterschiedliche Modelle mit AWS. Wir haben bereits eine Azure-Kooperation, was uns geholfen hat, mit OpenAI dann natürlich auch darüber direkt GPT 3.5 am Anfang mit einzubauen. Aber dann tatsächlich, was ich beschrieben habe, diese cross-funktionalen Teams aufzustellen und zu sagen, ab jetzt schmeißen wir euch alle in einen Raum und ihr baut auf der grünen Wiese dieses Ding mit bestimmten KPIs natürlich auch. Das war auch gar nicht so leicht, ne? Weil du musst Abteilungen wie den Markt, die IT, Data Science, aber auch Compliance mit reinnehmen und brauchst auch ein bisschen Geschäftsführung, um, ne, das Budget zu kriegen, die das Timing etc. Du musst es kontinuierlich überwachen, du musst es permanent irgendwie auch versuchen zu verbessern. Wir haben es am Anfang komplett alleine gemacht. Wir haben dann geschaut, okay, welche Technologieunternehmen können wir uns auch reinholen? Gibt es noch eine strategische Partnerschaft? Wir haben es dann tatsächlich alleine halt irgendwie auch aufgebaut, aber auch dort schon die Frage gestellt, wie schaffen wir es, ein verantwortungsvolles Modell reinzunehmen, was halt keinen Scheiß erzählt, ne? Weil du brauchst ja das Thema Vertrauen und Qualität ist absolut wichtig. Eines meiner Themen und auch tatsächlich vom Vorstand immer gesagt war, wenn der Chatbot schlechter ist als ein Mensch, werden wir ihn niemals anschalten oder auf großer Fläche aufbauen. Das heißt, es war immer ganz klar, auch die Vorgabe, die Antworten des Chatbots, auch wenn sie halt mitten in der Nacht erfolgen oder im hochskalierbaren Umfeld, müssen immer mindestens genauso gut sein wie die eines der besten Agents oder sogar besser. Und das hat so das Team halt irgendwie auch getrieben. Wir haben die ethischen Richtlinien reingenommen. Aber das war ein Thema. Und vielleicht last but not least, so das Kulturwandel natürlich auch. Ne? Du musst ja Mitarbeiter qualifizieren, müsst ein bisschen Upskilling machen, denen erklären, was ist denn eigentlich irgendwie Gen AI, und ja, ihr habt euch jetzt intensiv mit dem und dem Thema auseinandergesetzt, aber jetzt, ne, jetzt gibt's auch einen Kulturwandel. Jetzt nehmt doch mal dieses ChatGPT, ihr habt ja mal eine Perplexity-Lizenz und Co. und spielt einfach mal rum. Und das war cool. Und das fanden auch unsere Leute cool, die konnten auf einmal intern auf Bühnen gehen, die konnten dann auch bei unserer Eigentümerin, bei der Bayern LB, auf so einem Innovationsforum mal vorstellen, was sie hatten. Die waren regelmäßig auch im Vorstand auf Führungskräftetagungen und konnten einfach mal ganz frisch und offen aufzeigen, was sie da Tolles gebaut haben. Und das macht ja auch was mit den Menschen. So ein Werkstolz, ne?
Ja, absolut. Und das war ja auch auf dem Panel so ein bisschen Thema. Ich hatte ja die These, dass das Thema AI insbesondere in den Köpfen, in der Führungsetage nicht so richtig angekommen ist, oder aber, dass es auch Vorbehalte bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gab. Und Sina als auch Victoria haben es nochmal sehr deutlich gemacht. Nee, das ist eigentlich nicht so. Es gibt eigentlich eine große Offenheit bei dem Thema. Also es gibt den Willen, sich damit zu beschäftigen. Die Vorbehalte kommen tatsächlich eher, so habe ich zumindest mitgenommen und verstanden, eher so aus dem Thema Regulatorik und Angst, dass was kaputt geht. Ja, weil man vertraut ja irgendwie der AI auf einmal Daten an, wo man nicht so genau weiß, was macht die damit. Das ist ja eben nicht wie eine Excel-Tabelle, wo man unten eine Formel reinschreibt und da kommt ein Ergebnis raus, sondern man gibt etwas in das Modell und man kann das natürlich verproben und testen, aber am Ende brauchst du ja, das würde ich, vielleicht kannst du es bestätigen, du musst ja vertrauen, dass das auch funktioniert. Also da, du kannst dich ja nicht 24 Stunden an die Webseite setzen und Fragen stellen, ja. Also du musst darauf vertrauen, dass nicht irgendwann eine Frage kommt, wo irgendwie was Komisches rauskommt.
Ja, total. Und es ist halt dieser, also im Ursprung der Tone from the Top, ne, es muss, glaube ich, einfach ein C-Level-Thema sein. Ich habe es dann auf der Bühne geschrieben, vor 10 Jahren gab es dann den Chief Digital Officer, vor 5 Jahren gab es den Chief Sustainability Officer, seit 2 Jahren gibt es Chief Diversity Officer. Vielleicht brauchen wir einen Chief AI Officer, ich glaube nicht, es war ein bisschen überspitzt, aber wir brauchen schon das Thema als klare Verankerung bei uns halt irgendwie auch wirklich in der Geschäftsführung, in den Vorständen und dann aber auch das Thema ganz tief in die Führungskräfte einmassieren, damit die das wirklich in ihren Teams auch wirklich streuen. Da gab es nach uns ein Best-Practice-Keynote von der Dr. Imke Jakob, ehemals McKinsey, mittlerweile Bereichsleiterin für Strategie und Konzernentwicklung bei der DZ Bank, die auch gesagt hat, es ist so wichtig, dass die Führungskräfte das crossfunktional durch die ganze Bank treiben, weil das einfach ein Erfolgsfaktor für die Implementierung ist.
Ja, genau. Und da haben wir sehr ausführlich drüber gesprochen. Ich überlege gerade, haben wir das gut zusammengefasst?
Ich glaube, mehr oder weniger war das unser Panel und wir haben ja noch ein bisschen was, was wir uns anhören und anschauen dürfen jetzt in den nächsten, ja, für mich nur noch 2 Stunden. Du kannst morgen noch ein bisschen was sehen. Wir können nächste Woche nochmal drüber plaudern. Was ich ganz spannend fand, war heute früh, da habe ich mir die ersten großen Keynotes hier auf dem Bankengipfel angeschaut. Der erste war wie immer Christian Sewing, CEO von der Deutschen Bank, der dann auch die Frage bekommen hat, vom Sebastian Mattes vom Handelsblatt, was denn mit KI eigentlich sei. Und Herr Sewing meinte dann auch so, ja, es ist tatsächlich so, dass es mehr als 100 Projekte aktuell in der Deutschen Bank gibt, die sich mit dem Thema KI beschäftigen, was ja wirklich Wahnsinn ist und auch zeigt, dass das ein Thema ist, wo man auch nicht mehr drumherum kommt, wenn selbst die, ich will nicht sagen verstaubte, aber die hiesige Deutsche Bank dem Thema halt irgendwie auch so viel Fokus widmet. Er selbst war da nicht ganz sattelfest, als es nochmal die ein oder andere Nachfrage gab, aber auch Valentin Steif zum Beispiel, als N26 CEO und zweiter Sprecher, hat dem Thema sehr viel Intensität bei sich intern halt irgendwie gewährt und hat halt gesagt, gerade das Thema Credit Scoring, also Kreditrisikobewertung und Co. ist ein Thema, was sich N26 gerade ganz genau anschaut, zusammen mit künstlicher Intelligenz.
Ja, 2 ganz wichtige Signale in die Branche. Ich glaube, die braucht es auch jetzt, weil wir wirklich aus dieser Schockstarre, und ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht, ob die Schockstarre tatsächlich so schlimm ist, wie ich sie manchmal beschreibe, aber ich glaube trotzdem, dass so ein kleiner Weckruf oder so ein kleiner Stupser, insbesondere wenn du beschreibst, dass Valentin und Sewing da was zu gesagt haben, hilft mit Sicherheit. Genau, damit sind wir schon am Ende unserer 21. Folge angekommen. Das war unsere heutige Folge mit vielen News. So viele waren es gar nicht, aber ein paar haben wir mitgebracht. Wir haben natürlich eine E-Mail, an die ihr schreiben könnt und danken und sind immer froh über Feedback. Einfach eine E-Mail an hello@unpluggedpodcast.de schicken mit Verbesserungsvorschlägen und oder auch Themenwünsche. Ja, das eine oder andere wird uns ja schon mal über die sozialen Kanäle zugetragen. Sprecht doch mal da drüber, sprecht doch mal dort drüber. Das nehmen wir uns natürlich zu Herzen. Also wenn ihr was habt, pingt uns an, schreibt uns. Und an dieser Stelle bedanken wir uns ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und sagen bis bald. Ich fand's schön, dass wir das nochmal live und vor Ort haben aufzeigen können. Das ist eine ganz andere Dynamik.
Müssen wir öfter machen. Danke euch. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.